rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In dieser Sendung sprechen wir über die Linke und das Comeback der KPÖ. Bei den Landtagswahlen in Salzburg, da haben die Kommunisten mit Spitzenkandidat Kai-Michael Dankl 11,77% erhalten. Ein riesiger Sprung von den unscheinbaren 0,4% zuvor. In der sehr bürgerlichen Stadt Salzburg wird die KPÖ Plus, so heißt die Liste genau, zweitstärkste Partei mit über 20%. Die kommunistischen Erfolge in Salzburg stehen nicht allein. In Graz gibt es mit LKK eine kommunistische Bürgermeisterin. Schlagartig spielt die KPÖ wieder mit in der österreichischen Innenpolitik. Auf Landesebene in zwei Bundesländern sind sie zu einer ernstzunehmenden linken Protestpartei geworden. Meinungsforscher spekulieren bereits, dass die KPÖ auch bei Nationalratswahlen eine Rolle spielen könnte. Die KPÖ hat ihre letzten Nationalratsmandate 1959 verloren. Das war 4 Jahre nachdem sowjetische Truppen österreichischen Boden verlassen haben, 3 Jahre nach der ungarischen Revolution von 56. Und die KPÖ war damals streng stalinistisch. Österreichs Kommunisten haben sich vom Stalinismus losgesagt. Mit den Verbrechen des 20. Jahrhunderts wollen sie nichts mehr zu tun haben. Aber es ist schwer, sich von der Bürde der kommunistischen Vergangenheit zu befreien. Wie schwer, darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen versuchen zu klären, wo die Linke in Österreich heute generell steht, auch im Hinblick auf die eher holprige Mitgliederbefragung in der SPÖ. Ich begrüße sehr herzlich Tobias Schweiger. Guten Tag.
Danke, dass ich da sein darf.
Tobias Schweiger ist Bundessprecher der KPÖ. Die KPÖ wird heutzutage von einem Team geführt. Gibt es da so etwas wie den Franz Muri unserer Zeit, wenn er sich ein bisschen an die Vergangenheit erinnert? Oder sind Sie das vielleicht?
Also wir haben vor 1,5 oder fast 2 Jahren mittlerweile eine neue Parteiführung gewählt, die eben aus 6 Bundessprecherinnen besteht. Und das war für uns eigentlich auch eine zentrale Überlegung dahinter, nachdem die Partei bundesweit über viele Jahre stagniert hat. Und die Frage war, wie entwickelt sie sich weiter, war das für uns wichtig, auch tatsächlich ein Kollektiv an die Spitze zu stellen und verschiedene Aufgabenbereiche abzudecken. Und dementsprechend arbeiten wir auch sehr gut als Team zusammen.
Sie waren einmal Bundessprecher der jungen Grünen. Von dort kommt auch Kai-Michael Dankl in Salzburg. Jetzt in Salzburg, da hat die KPÖ Plus gewonnen, so ist die genaue Bezeichnung. In Graz mit LKK die KPÖ Steiermark. Sie sprechen für die Bundes-KPÖ. Was heißt das? Gibt es da unterschiedliche Strömungen, aber da ist das doch irgendwie die gleiche Partei?
Es gibt da gemeinsame Rechtspersönlichkeit, aber das, was für uns als kommunistische Partei auch immer wichtig ist, ist, dass wir eine sehr auf Zusammenarbeit und Bündnis orientierte Partei sind. Und so wie wir in Wien zum Beispiel ein Bündnis mit der Partei Links haben, so wie wir in Innsbruck gemeinsam mit der Alternativen Liste arbeiten, so hat man in Salzburg 2019 eine Bündniswahl gemeinsam mit Plus gemacht. Und Plus war die, ja, wie soll man sagen, so eine Sammelorganisation der aus den Grünen Ausgestoßenen, wenn man so möchte, und Unabhängigen, die dazugekommen sind. Und dieser Bündnisname hat sich sowohl bei der Nationalratswahl 2017 und der Gemeinderatswahl in 2019 in Salzburg bewährt. dementsprechend sozusagen sind es Listennamen. Die Rechtspersönlichkeit, die dahinter steht oder die darüber steht, ist die KPÖ als kommunistische Partei.
Ich freue mich sehr, dass Helene Maimann gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Helene Maimann ist Historikerin, beschäftigt sich seit langem mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und wird demnächst ein Buch herausbringen, das auch in einer gewissen Weise mit unserem Thema zusammenhängt. Der Titel wird sein?
Der leuchtende Stern. Wir Kinder der Überlebenden.
Und der leuchtende Stern ist ein bisschen natürlich der rote Stern.
Ist auch der rote Stern.
Des Kommunismus, Sterne. Der Linken allgemein. Ich begrüße sehr herzlich Nina Horacek. Hallo.
Hallo.
Nina Horacek ist Chefreporterin des Falter. Sie hat zu diesem Comeback der KPÖ, wie auch immer man das einschätzt, recherchiert. Ich freue mich sehr, dass von der Presse Oliver Pink hier ist. Willkommen.
Hallo.
Oliver Pink ist der Inlandschef der Presse und des solcher ein ebenso aufmerksamer wie kritischer Beobachter dessen, was sich im Biotop der heimischen Linken tut. Und ich freue mich, dass Josef Czapp gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Josef Czapp war rebellischer User, dann viele Jahre wortgewaltiger Klubobmann der SPÖ, weniger rebellischer Bundesgeschäftsführer und ist jemand, der sich auf jeden Fall auskennt in der Linken. Im Augenblick in der SPÖ-internen Diskussion unterstützt der Josef Czapp wen?
Um Schwarz-Blau zu verhindern, den, der wahrscheinlich das größte Potenzial hat, um das auch wirklich zu erreichen, Hans-Peter Doskozil.
Das ist vielleicht für manche erstaunlich, ein ehemals rebellischer Juso. Die Jusos heute sind alle für Babler. Aber lassen wir das mal im Augenblick. Josef Czapp, diese Erfolge der KPÖ, was bedeuten die für die Linke insgesamt? Sind das regionale, lokale Phänomene oder verschiebt sich noch nicht doch der Diskurs generell nach links?
Ein Diskurs nach links findet schon statt. Das Zweite ist, dass die Bitternis in der Bevölkerung über diese Regierungspolitik, die also nicht imstande ist, die Teuerung zu bekämpfen, nicht imstande ist, die Mietenexplosion in den Griff zu kriegen, die lieber die Vermieter fördert und die Hauseigentümer unterstützt und. Und da gibt es eine riesige Empörung und da ist unter anderem das Phänomen in Salzburg gewesen und dort ist ja diese Mieten- und die Wohnungsgeschichte explosionsartig ein Problem gewesen. Die haben um 40% weniger gebaut, die haben 16-17% Mietsteigerungen und die KPÖ hat sich dort angeboten und hat bekommen Stimmen von allen Parteien. Also jeder 10. KPÖ-Wähler in Salzburg ist von den Freiheitlichen gekommen, das muss man auch sehen. Das ist aber im internationalen Vergleich nicht besonders verwunderlich. Ich kann mich heute nur erinnern, dass kommunistische Wähler in Frankreich rüber sind zu Marine Le Pen und wieder zurück oder auch nicht oder auch dort geblieben. Also dort, diese Wanderungen sind da, wo dann nimmer mehr so sehr im Zentrum steht, wer was ist kommunistisch, sondern die sagen sie einfach, ist da jemand neben der SPÖ und neben anderen, der da jetzt auf den Putz klopft und dann gebe ich jetzt einmal eine Leihstimme. Ob das dann bleibt, wird man sehen, weil in der Demokratie gibt es viel mehr Volatilität, als das früher der Fall war. Aber das werden Sie in den Analysen ja selbstverständlich auch so sehen. Das Einzige, was mich interessieren würde, und dann höre ich auf, ist, was ist der kommunistische Gesellschaftsentwurf? Ja, weil sonst hasse ich ja nicht. Ich hasse ja nicht kommunistische Partei, wenn man langweilig ist, sondern ich hasse ja so, weil ich damit auch etwas sagen will. Also was ist das Gesellschaftsmodell? Was ist das Demokratiemodell? Was ist das Modell? Das ist ja nicht nur eine Kümmererpartei, sondern auch mehr.
Das werden wir dann gleich hören. Ich möchte jetzt noch von Oliver Pink wissen, muss ich eigentlich nicht auch die SPÖ Sorgen machen, wenn linke Protestwähler in beträchtlicher Zahl sich zur KPÖ gehen oder sich überlegen, sie könnten zur KPÖ gehen?
Muss sie sich sicher machen, nur ist offensichtlich, sind die heutigen kommunistischen Parteien, zumindest die Regionalparteien, haben ja auch eine gewisse bürgerliche Anmutung von den Wählern her. Also wenn man sich jetzt Graz anschaut, da war die KPÖ besonders stark in dem, je nachdem wo man steht, rechten Murufer, also in den bürgerlichen Vierteln, war die ÖVP stark und die KPÖ stark. In den Arbeitervierteln, den ehemaligen wiederum, war die SPÖ eher stärker und die Freiheitlichen eher stärker. Das in Graz, man sagt, die Hofratswidmen, die irgendwie karitativ angehaucht sind, haben der KPÖ gewählt, weil die eben aus ihrer christlichen, katholischen Tradition heraus so ein Faible haben für die Engel der Armen. Also der Herr Kaltenegger hat sehr auf das gesetzt, die Frau K., jetzt der Dankl, also die kümmern sich um die armen Menschen, die die Wohnungsnot lindern. Also das ist gerade bei ehemaligen ÖVP-Wählern sehr gut angekommen und muss zum Beispiel in der Stadt Salzburg so gewesen sein, weil die Zugewinne der KPÖ in der Stadt Salzburg müssen irgendwo herkommen. Sehr viel verloren hat die ÖVP, auch die Neos, also quasi bürgerliche Wähler wählen KPÖ. Und wenn man sich das anschaut, irgendwie, das ist ja keine Arbeiterpartei, die KPÖ, nicht alleine, sondern vielfach offensichtlich Akademiker, Leute, von denen man annimmt, dass es ihnen eh besser geht, also quasi nicht für sich selber die KPÖ wählen, sondern halt damit es anderen Menschen besser geht.
Die KPÖ als bürgerliche Partei, das wird dann ein Stichwort für den KPÖ-Bundessprecher.
Aber jetzt dann keine linken Wähler.
Jetzt frage ich einmal die Nina Horacek, ja, aber ich meine, Kommunismus war ja immer etwas Schreckliches in Österreich, anders als in Italien oder in anderen Ländern Europas. Ist jetzt, kann es sein, dass die Proteststimmung so groß ist, dass das vielleicht sogar ein Asset ist, wenn jemand sagt, na, wir wollen was grundsätzlich anderes und man nicht fragt, wie das Gesellschaftsmodell endlich ausschaut?
Naja, ich würde zuerst mal sagen, es war schon die Rote Armee, die Österreich befreit hat von den Nationalsozialisten. Das ist auch ein Teil, und auch die Kommunisten, die im Widerstand waren und Kommunistinnen gegen die Nazis. Natürlich war die KPÖ dann nach 1945 eine sehr stalinhörige Partei, eigentlich auch ein Geschäftsmodell, also es war ein Wirtschaftsfaktor vor allem oder auch. Ich sehe jetzt nicht die große Gefahr, dass die Rote Armee wieder einmarschiert in Österreich. Ich würde das auch nicht überinterpretieren. Also wir haben in Graz eine Bürgermeisterin, die sehr gut bei den Leuten angekommen ist und ankommt, die für was steht, die einen Politikerinnen-Typus repräsentiert, der vielen Leuten gefällt. Das Gleiche haben wir jetzt auch in Salzburg gehabt. Also Kai-Michael Dankl setzt sich hin, hilft die Anträge ausfüllen, damit man den Heizkostenzuschuss bekommt, hört den Leuten zu, geht in die Gebiete, in die Gegenden, wo die Leute immer wählen gehen. Mehr als Kümmerer. Ich meine, man könnte auch sagen, warum ist denn die SPÖ nicht in den Vierteln, wo nur mehr ein Drittel wählen geht? Aber warum steht die KPÖ dort? Das war auch was eben mir eigentlich gut gefällt an dem Wahlergebnis ist, dass der KPÖ es gelungen ist, sehr viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler wieder dazu zu bringen, sich zu beteiligen und zur Wahl zu gehen. Aber ich sehe jetzt noch auf Bundesebene keine radikale linke Kraft, die gerade aufs Parlament zumarschiert. Also da muss noch einiges passieren. Das waren jetzt zwei Ereignisse, die sehr stark mit Personen verbunden sind. Eben die Bürgermeisterin in Graz und der Spitzenkandidat in Salzburg. Die müssen sich jetzt einmal im Landtag beweisen. Und dann ist vielleicht irgendwann mal der nächste Schritt ins Parlament. Aber das ist ein Riesenschritt. Und da braucht es Strukturen und da braucht es mehr als jemanden, der Zettel ausfüllen hilft.
Jetzt Helene Maimann ist Historikerin. Ist das so Geschichtsvergessenheit, wenn man sozusagen sagt, wir wollen die Herausforderungen von jetzt, 2023, doch mit einem Label aus dem 20. Jahrhundert, das viele Schrecken mit vielen Schrecken verbunden ist, angehen?
Ich wollte noch was zur Nina Horacek sagen, also zu Salzburg. Und dann, das hängt damit zusammen. Ja, ich glaube, sind ja doch sehr viele Jahrzehnte vergangen. Und die Jungen, die heute die KPÖ wählen, wenn man die fragt, was sie darunter verstehen, dann vergessen sie schon oder haben das, es interessiert sie auch nicht besonders, was die Kommunisten auch in Österreich waren und was sich in der kommunistischen Welt wenige Kilometer von Wien entfernt abgespielt hat, nämlich also in den sogenannten Oststaaten, also im Ungarn, in Tschechoslowakei, Polen.
Na gut, aber die KPÖ sagt, den Stalinismus haben wir überwunden.
Ja, das ist halt schwierig, dass man sagt, wir schneiden einfach den Ast ab, zack, dessen Früchte wir sind oder wo sozusagen aus, wo wir den Namen jetzt herholen und natürlich auch einen Teil der Ideologie. In Salzburg zum Beispiel hat es natürlich Partisanen gegeben und es hat einen relativ hohen Anteil des Widerstandes in Salzburg waren Kommunisten während des Krieges und nach dem Krieg. Aber nach dem Krieg sind Kommunisten total verfemt worden in Salzburg von den Behörden, von der Polizei. Ich habe da Interviews gemacht mit eben den Kindern der Überlebenden dort. Schrecklich, also die sind ja dann auch ausgewandert, weil da waren ja die Amerikaner in Salzburg und die Amerikaner haben bereits 1947 einen harten propagandistischen und dann auch einen über Korea heißen Krieg gegen den Kommunismus gekämpft. Aber das ist alles vorbei, nur ich glaube, wenn man noch tiefer geht, also der Unterstrom, der unter einer politischen Bewegung fließt, ja, der wirkt natürlich. Der Unterstrom, wenn ich sozusagen zur FPÖ nur kurz einmal hinüberschwenke, der da fließt, der wirkt natürlich auch. Man kann sich nicht abschneiden von dem, was war, weil es wirkt einfach über Jahrzehnte und Jahrzehnte nach.
Tobias Schweiger, wie sozusagen die große Frage des Josef Czap, wie ist das kommunistische Gesellschaftsmodell, wenn man ja so heißt, und die Frage der Helene Maimann, ja, kann man sich abschneiden von der Vergangenheit?
Vielleicht um nochmal kurz ein paar Sachen richtig zu stellen, weil ich bin ja aus Graz und dementsprechend weiß ich circa, wie die Einwohnerinnen in Graz sich verteilen, auch von ihren Einkommensverhältnissen. Es ist tatsächlich so, dass der stärkste Bezirk natürlich der Gries ist, der Arbeiterbezirk von Graz. Und das ist der Bezirk, in dem die KPÖ auch am stärksten ist. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass dort das zentrale Büro ist, sondern dass dort die Kommunistische Partei auch einen zentralen Teil übernimmt, das soziale Leben in dem Bezirk mit zu organisieren. Und ich glaube, das ist eine zentrale Fragestellung. Es geht eben nicht nur darum, dass wir uns drum kümmern, dass Menschen ein Problem haben, sondern ich glaube, das ist eine generelle Aufgabe von Politik überhaupt, in einer Gesellschaft auch eine organisierende Rolle zu spielen. Und dieses Organisierende ist wiederum nicht nur etwas, das man unterstützt, sondern es ist auch etwas, das man ermächtigt. Und ich glaube, da kommen wir schon langsam in diese Perspektive. Meine Perspektive auf den Kommunismus ist, dass der Tiefenstrom davon das Kommunistische Manifest ist. Ein Versprechungsbuch der Befreiung und eigentlich auch des radikalen Liberalismus, wenn man so will. Und diese Befreiungsidee, dass es keine Klassen mehr geben muss, dass man nicht für andere wird arbeiten müssen, damit die reicher werden, während man selber nicht reicher wird. Diese Idee, dass die Welt zu einer Menschheit zusammengeschlossen wird und auch ökonomisch, sozial, politisch miteinander eben zur Menschheit wird, ich finde, das ist nach wie vor modern und aktuell. Dass aus auch den besten Versprechen so grausame Verbrechen, wie sie im Stalinismus passiert sind, erwachsen konnten, ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Schock für die Menschen gewesen, die dieser kommunistischen Idee angehangen haben, die sie überlebt haben, zumindest, weil die meisten, die dieser Idee angehangen haben, wurden dann in den stalinistischen Säuberungsprozessen umgebracht. Aber die Menschen, die das überlebt haben, das war ein Schock natürlich für die. Wie kann aus einer Idee, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit radikalisiert verspricht, das genaue Gegenteil entstehen? Wie kann ein Gesellschaftssystem entstehen, das all unseren Vorstellungen, die wir unserer Bewegung voranstellen wollen, ins Gesicht schlägt? Und diesen Schock kann man ja auch in verschiedensten Stellen nachlesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo die Kommunistische Partei in ihren Jahrzehnten mehr als nur Fehler gemacht hat, wie sie sich dazu gestellt hat. Aber ich glaube, diese Tragödie, die passiert ist, zu der kann man sich sehr wohl genauso verhalten, dass man nämlich auch versteht, wie aus dieser Idee der Befreiung genau das Gegenteil im Stalinismus geworden ist. Deswegen ist es nicht ein Ast abschneiden, von dem man sitzt, sondern einen Ast abschneiden, auf dem man nie hat sitzen wollen, aber zu dem man sich in einer Beziehung setzen kann. Und ich glaube, dass der Kommunismus eine urdemokratische Wurzel eigentlich hat. Nämlich genau in dieser Idee des gemeinsam sich Organisierenden, des eine Bewegung Formenden, dieses Menschen in einen politischen Prozess Bringens. Und das ist schon was wir jeden Tag in den Gesprächen auf der Straße haben.
Es gibt kommunistische Diktaturen in China, in Vietnam, in vielen anderen Staaten, auch heute noch. Ich meine, viele frühere kommunistische Parteien haben ihren Namen geändert. Die italienische KPI, eine große reformkommunistische Partei, heißt jetzt Demokratische Partei. Warum machen sie das nicht?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ich glaube, das Zentrale, noch, um das nochmal fortzusetzen, diese Idee, dass auch, dass man, dass Politik eben nicht nur in einer Stellvertreterhaltung besteht, sondern dass zur Politik auch gehören muss, dass Menschen die Umstände, unter denen sie leben, ganz aktiv und kollektiv gestalten, halte ich für eine nach wie vor kerndemokratische Aufgabe. Und ich glaube, dass die Kommunistische Partei dafür in der Vergangenheit, dort, wo sie eben nicht dort abgebogen ist, wo wir jetzt nochmal kurz hinkommen können, auch diese Aufgabe mit wahrgenommen hat.
Das heißt, so. Sie möchten eine neue Form einer kommunistischen Partei begründen oder mitbegründen.
Genau.
Und die soll demokratisch sein und mit diesen Idee der Revolution und auch der revolutionären Gewalt, weil das ist ja etwas, was also schon bei Marx ist, den können Sie nicht auch nicht oder heraushauen aus dieser Ideen- und Politikgeschichte, dass ja was ganz Wichtiges ist, dass dass auch mit Gewalt, der es da gemacht hat, war der Lenin, Macht in einer Gesellschaft erobert werden muss, um eben zu einer neuen Gesellschaft zu kommen. Sie wird auch durch Blut entstehen. Also das Blut wird fließen. Also das war eigentlich ein ganz inhärenter Teil. Das gab es in der Französischen Revolution und von dort ist das ja auch das sozusagen, dass es eine revolutionäre Gewalt gibt.
Wie revolutionär ist die KP?
Also, wie revolutionär ist jetzt Ihre Partei?
Also Sie sind ja Historikerin und wissen es deswegen besser als ich, dass man Dinge, die im historischen Kontext passiert sind, auch so verstehen muss, nicht?
Also passieren doch heute noch.
Wenn Marx sich über die Frage der Gewalt beschäftigt, dann beschäftigt er sich in einer Gesellschaft, wo Arbeiterinnen erschossen werden oder wo ihnen die Ohren abgeschnitten werden, wenn sie nicht rechtzeitig in der Arbeit erscheinen. Und das ist natürlich ein historischer Kontext, den man auch mit begreifen muss.
Ja, dass die Gewalterfahrungen, dass das heute noch passiert.
Ja,
Entschuldigung.
Dass die Gewalterfahrungen, die arbeitende Menschen erleben, etwas ist, was natürlich auch geformt hat, wie man da tut. Und wenn man rund um die Welt schaut, aber man muss auch nur in jeden normalen Fleischerbetrieb in Österreich schauen, wird man auch Gewalterfahrungen der arbeitenden Menschen sehen.
So. Naja, nicht so.
Die Frage ist nämlich tatsächlich, wie gelingt es, Idee von wir können also von Gerechtigkeit und Freiheit zu verbinden damit, dass man Menschen, die seit Jahrzehnten in der österreichischen Politik eigentlich außen vor gelassen werden, verbindet und das diese Aufgabe wahrnimmt. Und das sehe ich als die Aufgabe unserer Partei.
Die logische Folge des Stalinismus war doch die Parteiorganisation, die leninistische. Wenn ich die demokratisch-zentralistische Parteiorganisation habe, die der radikale Gegenteil von dem, was Sie da gerade beschrieben haben, ja, von Demokratie und Emanzipation und was weiß ich, was alles, sondern das war fast so eine fast militärisch-autoritäre Struktur. Und das hat sich letztlich übertragen auf die Gesellschaftsstruktur. Und dann der Endpunkt dieser Entwicklung war dann der Stalinismus mit all den Dingen, die wir zu verurteilen haben. Was Sie aber jetzt machen, Sie sind jetzt im Moment die fast Caritas-ähnliche Kümmererpartei, und das ist positiv, dass Sie mir nicht missverstehen, das finde ich positiv. Wenn Sie nur aus dem sich dann einmal halten und dann beginnen, aus dem Ganzen eine gesellschaftsverändernde Gewaltmacht zu entwickeln, dann kommen Sie in den Widerspruch zu Ihrer Geschichte, zu Ihrer Definition und zu all dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Und wenn ich bei dem Namen Kommunismus bleibe, und das impliziert ganz einfach diese Organisationsstruktur, dann müssen Sie ja sagen, ich bin anarchistisch, ja, oder also ich bin gegen jede Gewalt und jeden Zentralismus und gegen all diese Monopole, die damals entstanden sind. Und das ist der Widerspruch, den Sie jetzt noch nicht auflösen müssen. Jetzt sind Sie regional tätig. Das macht bei der Sozialdemokratie die Mietervereinigung, das machen bei anderen Parteien andere, das macht die Caritas und alles. Und Sie sagen, Moment, jetzt sind wir da und wir machen es. Und viele sagen, denen ist das völlig wurscht, was ihre Geschichte ist, völlig wurscht, wie der Name ist, die wollen sie einfach. Aber in dem Moment, in dem das geschichtsmächtig wird, was ihr ideologischer Plan ist, ihr Gesellschaftsmodell, ihr wirklicher Modell, um dann mit Macht die Gegenmacht aufzubauen und das wirklich dann zu erreichen, dann wird nicht die Hälfte davonrennen, weil die wird sagen, das will ich aber auch wieder nicht, was sie da machen. Und dann, das war's dann. Und ihr Auftritt an der Geschichte in Österreich ist vorbei.
kann man das tun, sozusagen in der Praxis in Salzburg, was weiß ich, für mehr Toiletten an der Salzach aufzutreten. Sehr, sehr, okay. Sehr effizient, ja, es, aber gleichzeitig sage ich...
Es ist auch, die Kommunisten übrigens immer schon gemacht, dass sie sich um ihren Sprengel gekümmert haben, dass sie kolportieren gegangen sind am Wochenende mit der Parteipresse, dass sie mit den Leuten geredet haben, dass sie ihnen auch Geld gegeben haben, wenn es ganz arme waren, und sonstige Unterstützung. Also das ist nichts Neues. Kommunistische Betriebsräte sind bis heute, wenn es das überhaupt noch gibt, jedenfalls bis in die jüngste Zeit, hoch angesehen, weil die wirklich kämpfen für ihre Leute.
Aber vielleicht wollt ihr einfach nur die besseren Grünen sein. Und das KPÖ-Label ist ein bisschen radikal schick, damit man halt ein bisschen das aufpeppt und ein bisschen einen Gruselfaktor und die Leute können was in ihrem Sinne Revolutionäres wählen oder irgendwie ein bisschen provokanter sein mit ihrer Wahl.
Cool,
und eigentlich wollt ihr die besseren Grünen sein.
Ich bin erstaunt, weil das, was mich in diesen Diskussionen jetzt immer fasziniert, ist tatsächlich, also solche Diskussionen führen wir auf der Straße nicht, weil es fragt uns niemand. Und zwar nicht aus dem Desinteresse heraus, sondern also wir führen an Infoständen oder während unseren Suppenküchen, die wir veranstalten oder sonst, werden durchaus Diskussionen von Marx über die Tragödien der Geschichte bis hin zu heute. Aber es kommt eigentlich niemand auf die Idee, diese Mutmaßung von der eigentlichen Gestalt zu finden, aus der wir uns halten müssen. Das ist eine Diskussion, die führen wir in den Medien und das können wir gern machen. Aber das ist nicht das, was das Wesentliche ist, was bei uns auch passiert und das, was mich interessiert. Also es geht eben nicht nur darum, ob es eine Institution gibt, die Menschen bei der Miete berät. Es macht etwas mit den Menschen, die Politik machen, ob sie dabei selbst tätig dabei sind oder nicht. Und zwar, weil ich jede Geschichte von den Leuten kenne, die sie mir erzählen, wenn sie da kommen. Weil es etwas anderes mit Politik macht, ob ich mehrere tausend Euro im Monat verdiene und das quasi outgesourced habe, an irgendwelche Institutionen solche Mieterberatungen zu machen, oder ob ich selber weiß, dass vierköpfige Familie auf 43 Quadratmeter wohnt, angeblich, die aber eigentlich 39 sind, wenn man nachmisst, die das Doppelte vom Richtwert verlangt, die eigentlich Kategorie D ist, als Kategorie B eingestuft ist und die aufgrund ihrer schlechten Deutschkenntnisse einfach verarscht worden ist. Das macht einfach einen zentralen Unterschied dafür, wie ich Politik mache und begreife. Und ich glaube, das ist schon etwas, was Menschen an der Kommunistischen Partei schätzen, dass es uns ein Kernanliegen ist, unsere eigene Arbeit so zu gestalten, dass uns nicht der parlamentarische Betrieb die Wirklichkeit ist, die uns wichtig ist, sondern dass das, wo wir leben und
Mängel
wir dienen,
ausbessern ist okay, aber die Ursache des Mangels ist eine gesellschaftspolitische, was um Macht geht. Und ich will einfach nur von Ihnen wissen, wie wollen Sie die Macht nicht nur erobern, sondern wie wollen Sie mit der Macht umgehen? Wenn Sie sagen, der Vermieter, der Hauseigentümer ist an sich schlecht, der wird enteignet und tschüss. Ja, so war es zumindest früher in der kommunistischen Verständnis. Das ist überhaupt alles. Von dem, was da an
Verrat eigentlich... Das ist die Frage des Programms, schon, des politischen Programms.
Ja. Vielleicht eine Erinnerung an Ihre Parteigeschichte, nicht? Also ich bin mir mit dem Austromarxismus nicht so ganz sicher, aber die Sozialdemokratie hatte einmal den Anspruch, das Kapital aus dem Wohnungsmarkt zu vertreiben. Was ist das Resultat davon? Das, was wir in Wien sehen, die 220.000 oder 230.000 Gemeindebauwohnungen, die es gibt, die Wien zu einer der Städte machen, die zwar mittlerweile unleistbar teuer ist, was das Thema Wohnen angeht, aber immer noch weniger unleistbar teuer als vergleichbare Städte.
Wer sagt das? Was ist das jetzt wieder? Also sind Sie froh, Sie haben 62% preisgeregelte Wohnungen in Wien mit Genossenschaft und Gemeindebauten und Vergleich von Europa ist das nicht unfassbar teuer, sondern unfassbar günstig.
Das habe ich gerade gesagt. Es ist nur für im Vergleich zu Europa ist es billig, aber wenn Sie überlegen, dass in den letzten 10 Jahren in Wien die Mieten um 100% gestiegen sind, dann werden Sie sagen, also das ist nicht lustig, oder? Vor allem, weil die Tariflöhne nicht so gestiegen sind.
Ich möchte, also ein Punkt, der in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich wichtig ist, das ist, wie die KPÖ mit Politikergehältern umgeht. Sie haben das angesprochen. Also die Grazer Bürgermeisterin spendet einen großen Teil dessen, was sie verdient. Die haben mir das angeschaut. Also das Bürgermeisterinnengehalt ist ungefähr 8.000 Euro netto. Sie bezieht nur 2.000 Euro davon. Der Rest wird gespendet. In Salzburg soll das ähnlich sein. Jetzt, Nina Horacek, wie wichtig ist das für das Auftreten der KPÖ? Und ich meine, ist das nicht schon da der Vorwurf gerechtfertigt, also das ist linker Populismus, weil es einfach suggeriert, dass das Problem ist, dass die Politiker zu viel verdienen, was höchstwahrscheinlich nicht das Hauptproblem der österreichischen Gesellschaft ist. Wie wichtig ist das für die KPÖ und wie populistisch ist das, diese Gehaltsverzichtgeschichte?
Also, soweit ich die KPÖ kenne, gibt es das seit 100 Jahren jetzt mehr oder weniger. Also das ist jetzt, was jetzt groß in den Medien ist und alle denken sich, oh, was ist mit denen? Das kannten wir gar nicht, aber das haben sie vorher auch gemacht. Das hat doch der Herr Kaltenegger gemacht in Graz. Das ist Teil der Kommunisten, Politik der Kommunisten und Kommunisten. Das ist ja auch immer wieder das Argument, na, dann findet man ja niemanden Gescheiten mehr, der Politik macht. Ich muss sagen, wenn das so wäre, dass hohe Gehälter in der Politik nur die Besten in die Politik bringen, dann verstehe ich nicht, warum das in Österreich nicht ganz so hinhaut. Also wir haben ja doch nicht nur Kapazunder in den vergangenen Jahren in den Ministerien sitzen gehabt. Also Geld allein scheint nicht die besten Köpfe in die Politik zu spülen. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie sich kommunistische Politikerinnen und Politiker selbst verstehen. Also die sehen sich eben nicht als Leute, die zu den Menschen da draußen hingehen und sich dann die Probleme anhören und dann wieder zurückgehen, sondern die sehen sich als Teil der Leute. Und deswegen ist es ja auch so, dass sie, ich glaube, es ist der durchschnittliche Facharbeiterinnen, Facharbeiterlohn von 2300, was so die Grenze ist. Und ich habe auch jetzt am Wochenende mit einem langjährigen kommunistischen Politiker gesprochen, und der gesagt hat, er ist jetzt formal gar nicht mehr gebunden an diese Einkommensgrenze, aber für ihn ist das so normal, deswegen macht er einfach so weiter, er kennt es halt nicht anders. Ich glaube, das ist einfach eben der Widerspruch ist, die anderen Parteien machen es nicht so, und da wundert man sich halt, dass das jetzt so, wer kommt und der macht
Oliver
das.
Oliver Grimm, ist nicht schon das ein Argument, dass eigentlich mit 2.300 Euro schließt eigentlich Leute aus, die gut verdienen wollen, eine gute Qualifikation haben, die wissen, wenn sie in die Privatwirtschaft gehen oder sonst wohin gehen, dann würden sie viel, viel mehr verdienen. Also wir brauchen doch gute Berufspolitiker, qualifizierte Berufspolitiker, auch in der Demokratie. Also inwiefern ist das nicht schon Populismus hier, linker Populismus?
Also, ja, linkspopulistisch ist sicher, was muss jede Partei für sich selber entscheiden, wie sie das anlegt. Also das funktioniert bei Wahlen natürlich, muss man sagen. Also diese nennen wir es mal, Robin Hood-Mentalität auch quasi, dass man vom eigenen was abgibt und bescheiden auftritt. Also es funktioniert offensichtlich, ja.
Aber braucht man, ja.
Und ich glaube, das hat auch die FPÖ mal gehabt, diese 60.000 Schilling-Grenze, die der Haider mal eingeführt hat, die haben das hat überhaupt nicht funktioniert. Die haben das, also da kam das nicht aus einem inneren Überzeugung, sondern weil der Chef sie dann angeboten hat.
Ich meine, da gibt es ja ein bisschen Parallelen zwischen der FPÖ und der KPÖ, was die Wähler betrifft. Also so wie der Kollege richtig sagt, also die Menschen interessiert das offensichtlich nicht sonderlich, die stalinistische Vergangenheit der Kommunisten, sondern die wählen das halt aus dem Hier und Jetzt wegen der Wohnungspolitik. So wie den heutigen FPÖ-Wähler die Nazi-Vergangenheit der Gründer der FPÖ auch nicht mehr interessiert, sondern die wählen halt jetzt aufgrund der Zuwanderungsthematik die FPÖ. Also offensichtlich ist das bei Wählern für uns vielleicht noch ein Thema, so die ideologische, historische Vergangenheit bei den Wählern draußen offensichtlich eh nicht mehr.
Aber jetzt vom Konzept, was
ist das nicht der Konflikt von morgen oder von jetzt sogar zwischen Linkspopulismus, Rechtspopulismus und den verschwimmenden Grenzen zwischen beiden Populismen? Ich meine, wie oft hast du gesagt, na, wenn man Worte sagt, der Blauer, das klingt aber linkspopulistisch, ja, und in Wahrheit ist er aber ein Rechtspopulist. Ja. Also dieser Populismus-Dings, ob man den mit den Links-Rechts-Kategorien überhaupt noch definieren kann. Das ist eine Frage, die kann eigentlich nur ein Populist beantworten.
Tobias Schweiger.
Also wie gesagt, also ich wüsste jetzt gar nicht, was daran populistisch ist. Also, erstens gehört es tatsächlich zur kommunistischen Geschichte seit der Pariser Kommune, dass die Vertreterinnen des Volkes nicht mehr verdienen sollen als die Durchschnittsbevölkerung dementsprechend.
Ja, aber braucht nicht auch die linke Top-Manager?
Ja, die Frage ist, ob an dem Gehaltswunsch tatsächlich die Qualifikation abzumessen ist. Ich hätte gesagt, in Österreich kann man, wenn man die letzten Jahrzehnte sich anschaut und überlegt, welche Politiker am meisten Geld wollten, nicht unbedingt die Linie dazu ziehen, dass die qualifiziertesten gewesen sind. Und ich glaube, darum geht es auch nicht. Also wenn man sich also auch in unserer Partei umschaut, das sind Ärzte, das sind Rechtsanwälte, das sind alle möglichen Berufsgruppen vertreten, die sie da jetzt, nehme ich an, meinen mit, könnten besser verdienen. Aber für die ist es dann auch selbstverständlich, dass die Patientinnen auch gratis behandeln, wenn das notwendig ist.
Sag mal, also das ist ja ganz normal.
Also so, das ist ja völlig normal, und ich glaube, dass das nicht, da würde ich Ihnen sofort recht geben, dass das nicht den Kommunistinnen eigen ist. Also ich glaube, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen, das ist doch auch etwas, was genuin menschlich ist. Und die Frage ist natürlich immer, wie übersetzt sich das in ein gesellschaftliches Zusammenleben, das eher davon lebt, dass von unten nach oben umverteilt wird die ganze Zeit. Und ich glaube, also diese Wunschhaltung ist doch völlig berechtigt, dass die Leute sagen, wir sind jetzt eigentlich seit Jahrzehnten, sind wir da unten enteignet worden zugunsten des reichsten Prozents und wir wollen, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die auch dafür einstehen, dass das zurückkommt.
Aber wie gehen Sie um mit dem Millionenvermögen, das die KPÖ über einen langen, langen Zeitraum in unterschiedlichen Firmenkonstruktionen gehabt hat und wo die dann letztlich gesagt, na klar, verzichte, aber im Hintergrund hast du natürlich das Millionenvermögen und die Firmen gehabt.
Aber das ist
das passt doch alles hin und vorne nicht.
Ob es die noch gibt, wissen wir nicht.
Ich
bin wirklich erstaunt darüber, dass man sich in dem Kontext immer traut zu wissen, wie das ist. Also ich weiß, dass es nicht da ist. So, das ist das so. Aber wir können jetzt gern darüber spekulieren, ob es das Geld noch gibt oder nicht. Also ich weiß, dass es nicht da ist. Aber was bringt, also ich frage mich schon sozusagen für die innenpolitische Auseinandersetzung von Österreich, aber auch für die tatsächlich für die Zukunft von den Menschen, also über die ja gerade verhandelt wird. Sie verhandeln ja jetzt drüber, warum haben die Menschen die Kommunistische Partei gewählt? Und ich glaube genau deswegen, weil wir brennende Themen wie Wohnen, Teuerung, Pflegekrise ansprechen, weil wir tatsächlich Politik nicht aus dem Standpunkt heraus machen, wir wissen es eh schon besser als alle anderen, sondern unsere Politik aus Gesprächen entwickeln, die wir, sei es auf der Straße, in unseren Lokalen, bei der Mitberatung oder bei irgendwelchen Aktivitäten einholen, weil uns das wichtig ist, dass Politik sich auch aus dem heraus entwickelt und weil wir dem Ganzen eine Perspektive geben, nämlich, dass es eben nicht so bleiben muss. Und das, also dieses sehr konkrete, mit einem Blick von unten arbeitende Politische ist, glaube ich, schon etwas, was Menschen in den letzten Jahrzehnten vermisst haben. Und das würde
ich würd jetzt ins Zentrum bitten, stellen. Ich würde jetzt bitten, dass wir mal da einen gewissen Strich machen. Ich habe eine Frage, das ist Ukraine-Krieg. Die entscheidende Frage der Sicherheit in Europa. Also in meiner Jugend, auch in der Jugend des Josef Chaps, sind wir auf die Straße gegangen, haben für den vietnamesischen Befreiungskampf demonstriert und ich finde es ein bisschen beschämend, dass wir heute von der österreichischen Linken, auch von der europäischen Linken, diese Unterstützung für den ukrainischen Befreiungskampf nicht haben. Wie ist das, wie verhält sich da die KPÖ? Von KPÖ-Vertretern höre ich immer nur Neutralität, Neutralität. Schön und gut.
Also
in der Frage der Vietnam-Solidarität haben wir nicht gesagt, dass sozusagen Neutralität, sondern wir haben gesagt, aktive Unterstützung eines nationalen Befreiungskampfes. Warum lässt da die KPÖ aus?
Also die Kommunistische Partei hat von Tag 1 weg diesen Einmarsch von Russland in die Ukraine verurteilt. Das kann man in mehreren Papieren nachlesen und zwar zu Recht, weil es einfach ein Unding ist, egal welche geopolitischen Interessen oder sonst wie die jede jeweilige Seite jetzt in Anschlag bringt. Es ist ein Unding und untragbar, dass man mit gewaltsam mit einer Armee irgendwo einmarschiert und sagt, das ist jetzt meins. So, das ist zu verurteilen und die russische Armee hat dazu verschwinden aus. Ganz einfach. Die nächste Frage ist dann, wofür haben wir uns eingesetzt? Wir haben uns eingesetzt, dass Sanktionen tatsächlich auf die Machtbasis von Putin zielen, die er unserer Meinung nach hat. Also darüber können wir ja streiten, ob das so ist. Aber in unserer Wahrnehmung wäre die tatsächliche Machtbasis in Russland, die man zu treffen hat, sein Oligarchenregime, das ihm dann in den Rücken fällt, wenn ihre tatsächlichen Reichtümer in Gefahr geraten. Und das war ja am Anfang auch die Diskussion, machen wir Sanktionen gegen die russischen Oligarchen und frieren wir deren Vermögen ein. Und einige Wochen später ist es immer mehr herausgekommen, es ist irgendwie schwierig, weil, keine Ahnung, das ganze Geld ist auf Malta versteckt oder sonst wie. Und damit wir das irgendwie alles rauskriegen würden, müssten wir die Bankgeheimnisse öffnen. Und da war dann auf einmal die Lust schon nicht mehr so sehr da. Und das ist für meine Begriffe schon wiederum ein Problem. Über die Ecke kommen wir dazu, warum das sehr wohl eine systemische Geschichte auch ist, wenn auch der Aggressor Putin ist und der Verbrecher an der Stelle Putin ist. Wenn wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel Sanktionen wie in diesem Fall dagegen zu richten, dass die Reichen in Russland getroffen werden, für die Putin tatsächlich steht, weil wir als Kommunistische Partei oder wir als die Runde, die hier vielleicht sitzt, aber als Gesellschaft lieber die gesamten Geheimnisse der Reichen schützen, als es möglich zu machen, dass man quasi auf diese Vermögen zugreift, um sie tatsächlich mal einzufrieren und zu schauen, sozusagen, zieht es euch zurück, dann haben wir ein großes Problem. Und das ist etwas, was wir kritisiert haben, dass wir gesagt haben, aufgrund dessen, dass man diese Schritte nicht setzen möchte, setzt man Sanktionen, die die Bevölkerung in Russland treffen, die ja die Widerstandsbewegung in Russland gegen den Krieg treffen. Und die Machtbasis, die wir identifiziert hätten, die Putin hat, trifft man nicht. Aber das eine hat ja mit dem anderen nur bedingt
also
zu tun.
Aktive Solidarität mit der Ukraine, sind Sie dafür? Ich meine, Österreich ist ja als Mitglied der Europäischen Union, finanziert auch Waffenkäufe für die Ukraine. Sind Sie dafür?
Also ich bin für Unterstützung der dortigen Friedensbewegung und der Friedensbewegung in Russland.
Okay, das ist aber der wirkliche Punkt, um den es
so
geht. Weil das ist aber, Entschuldigung, das ist aber, darüber sollten wir wirklich reden. Genau über diese Unterscheidung, die Sie machen. Wir unterstützen nicht die Waffenkäufe und die notwendig sind, damit die überhaupt also Widerstand leisten können, sondern wir sagen, wir unterstützen die Friedensbewegung. Und was sagt diese Friedensbewegung? Übrigens Josef auch unter der sozialistischen Jugend, wie wir wissen, also im linken Flügel der SPÖ, die sagen genau dasselbe. Wir sind ein neutrales Land. Wir sind friedensliebende Pazifisten. Also der Pazifismus.
Wir wollen uns raushalten.
Eigentlich kommt es dann auf die Ebene, wir wollen uns raushalten. Wir wollen da nicht, wir rufen zu einem Waffenstillstand auf. Wir rufen zu Friedensverhandlungen auf. Was eine Botschaft ist an die Ukrainer, einen Waffenstillstand an Putin anzubieten. Auf das läuft es hinaus und genauso wird es auch ausgesprochen. Und das, glaube ich, ist eine Haltung, mit der ich überhaupt nicht kann und mit der wahrscheinlich alle, die sonst da sitzen, auch nicht wirklich mit können, aber die sehr stark verbreitet ist.
Aber jetzt noch einmal zur Präzisierung, Tobias Schweiger. Sie sind dagegen, dass die Europäische Union Waffen zum Verteidigungskampf der Ukrainer finanziert, schickt oder was auch immer. Oder verstehe ich das falsch?
Habe ich gerade
den Tobias Schweiger.
Ja.
Sie sind dagegen.
Sie sind dagegen.
Wir sind gegen Waffenlieferungen.
Ich bin für den Sturz Putins. Ja, es reicht. Und ich bin für den Sturz dieser Oligarchendiktatur. Es genügt, weg damit. Ja. Das halte ich mal für die wesentlichste Voraussetzung überhaupt. Ja. Wir haben ja auch damals gesagt, der Nixon soll sie über die Häuser hauen, ja, mit seinem Krieg da in Indochina. Und aber das mit dem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, das heißt ja nicht, dass das alles zu akzeptieren ist, wenn man sie hinsetzt und die Waffen einmal schweigen lässt und einmal verhandelt. Das kann ja dann weitergehen, der Krieg, falls das zu keiner Lösung führt. Ich halte nur die jetzige Situation für brandgefährlich, weil das eskaliert in Richtung eines Atomkrieges. Da geht die Hauptadresse wieder an den Putin, der dort die ganzen Atomwaffen stationiert und so weiter. Naja, ehemaliger KGB Mensch, der so da den Untergang des Sowjetkommunismus als die geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Also ehrlich gesagt, ich finde, die wichtigste Frage ist, was ist dann nachher, wenn der Putin wirklich verschwinden sollte? Welchen Weg geht dann Russland? Welche Struktur, welche Art von Demokratie und so? Also das halte ich schon für ganz wichtig. Und nicht, dass dann die Kommunistische Partei Russlands dann aufmarschiert und sagt, jetzt machen wir wieder das wie früher, ja, das war überhaupt das Beste. Da gibt's ja nicht wenige, die sich vielleicht sogar attraktiv finden, weil das war eine große Zeit, ja. Also das brauche ich nicht.
Oliver Pink, der Salzburger Chef der KPÖ Plus, hat gesagt, also wenn man wir Putin-Versteher sucht in Österreich, da wird man in der Wirtschaftskammer vielleicht mehr finden als in der KPÖ. Ein ganz guter Sage, aber ist hinter der Position, die jetzt auch da der Tobias Schweiger vertritt, wo er sagt, eigentlich sich nicht einmischen, nicht? Also Waffen, militärisch, sicherheitspolitisch.
Moment, also da würde ich wirklich widersprechen. Okay. Also es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich möchte mich nicht einmischen und ich tue nichts.
Ja.
Oder ob ich Gesellschaft versuche, und das kann ja sehr viel bedeuten, gesellschaftliche Kräfte zu unterstützen, die für den Frieden in Russland und der Ukraine eintreten.
Ja, aber die Ukrainer müssen sich militärisch verteidigen.
Ja, schon. Aber also und ich bin ja auch sehr vollkommen klar, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind, dass also wie dieser Konflikt gelöst werden kann. Und ich sehe auch die Limitationen von meiner Perspektive. Also das ist keine Frage. Ich sehe auch welche von Ihrer. Aber das ist nun mal so. Also jetzt wird gerade geschossen, es sterben jede Minute Menschen und ich glaube uns allen ist ein Anliegen, dass das nicht mehr passiert.
Natürlich.
Und die Frage ist sozusagen, wie hört das am schnellsten auf? Dass man sich darüber, wir sind glaube ich alle keine Militärexperten, uneinig sein kann, wie das funktioniert, ist klar. Moralisch ist es vollkommen klar, das Verbrechen besteht darin, dort einzumarschieren und zum Schießen anzufangen. Die Konsequenz ist, das muss aufhören. Wie sich die russische Gesellschaft nach einem Sturz Putin entwickelt, ist tatsächlich eine sehr interessante und wesentliche Frage. Aber auch da werden wir uns, glaube ich, nicht einig sein darüber, wie die Wege dorthin funktionieren, so dass das Ergebnis am Ende ein demokratischeres ist. Aber das ist ja etwas, was man ausstreiten kann. Das, was mich so fasziniert ist, dass hier eine, also ob hier so eine fundamentale Differenz besteht, wie bei der Frage der Systemopposition, das erkenne ich an.
Ja, es gibt aber offensichtlich einen Generation Gap bei der KPÖ. Nicht? Die Jungen sind sehr bemüht, quasi da sehr sanft aufzutreten in Bezug auf den Konflikt. Und dann gibt es halt die Hardcore-Kommunisten, die halt seit Jahr und Tag dabei sind, wie den Herrn Murg in der Steiermark, der natürlich andere Ansichten hat, der ganz anders geprägt ist, der natürlich in die Ostukraine reist, glaubt, das sind dort die Guten und die Bösen sind die westlich orientierten Ukrainer, die die armen Ostukrainer quälen und natürlich von der Einflusssphäre her gänzlich anders gepolt sind. Also schon noch altkommunistischer. Das ist die steirische KPÖ, kastalinistische Partei, aber jetzt könnte man sagen, ist zum Teil noch eine titoistische Partei, also von der LKK angefangen, gab es da schon ein nahe Verhältnis zu den jugoslawischen Kommunisten. Sie hat das auch immer wieder relativiert und verteidigt.
Ja gut, Tito hat sich gegen Stalin gewandt.
Genau, ja, aber trotzdem, das jugoslawische System wurde durchaus oder wird vielleicht heute auch durchaus hochgehalten in der steirischen KPÖ. Es gibt natürlich Ausreißer wie den Herrn Murg wieder, der die Nachfolgestaaten Jugoslawiens, glaube ich, als Kasperl-Nationen bezeichnet hat. Also diese Denke ist dann schon vorhanden. Also nicht stalinistisch, aber wenn man will, so tituistisch in
gewisser Weise. Keine Vielfalt an demokratischen Parteien, keine andere Form von Parlament. Das ist das, was ich heraushören will. Wenn ich kommunistisch immer noch an dem Begriff hängen bleibe, habe ich eine komplett andere Vorstellung von Parlament, von Demokratie und von Parteienvielfalt. Oder auch nicht. Oder
aber haben Sie, also ich meine, haben Sie nicht
auch andere... Tobias Schweiger antwortet auf das alles jetzt.
Ja, ganz aus Ihrer Sicht. Also haben Sie nicht eine andere Vorstellung von Parteien, als wir die heute sind? Also jetzt einfach nur mal zurückgedacht an die Sozialdemokratie, als sie noch nicht hauptsächlich für die eigene Tasche gearbeitet hat.
Die ist dann verboten worden.
Also, Entschuldigung, aber die Sozialdemokratie hat über Jahrzehnte hinweg über Vertrauensleute, über die Vorfeldorganisationen es geschafft, das kulturelle Leben von einer großen Masse an Menschen in Österreich zu organisieren, ja dem einen Sinn und eine Perspektive zu geben und damit aber eine demokratische Beteiligung zu ermöglichen.
Ja, toll.
So, alles weg. Wahlapparatisierung der Parteien, eine wie die andere. Jeder Wahlkampf, nicht. Spielampfiff.
Das ist jetzt Agitation.
Tatsächlich, das beobachte ich einfach. Und das beobachten ja viele andere Menschen auch, weil sie eben sagen, also es gibt keine Parteien, an denen sie das Angebot wahrnehmen können. Sie können mit jemandem, der sie politisch vertreten soll, überhaupt sprechen. Das nehmen ihre Probleme wahr. Ich sage Ihnen, was die Leute auf der Straße uns entgegenbringen, warum sie das schätzen, was wir tun. Also, und wir tun ja einfach, was wir machen. Wir sagen, wir machen eine Sozialsprechstunde, Menschen kommen. Was passiert? Die Leute erzählen, es gibt keine Begrenzungen auf Brennholz. Brennholz trotzdem teurer geworden. Wir organisieren Spendensammlungen, Firmen spenden Holz, Holz kommt in die Keller von Leuten. Weil wir das wichtig finden, dass das passiert. Ja. Weil es halt einfach offenbar keine politische Lösung dafür gegeben hat. Oder, und wir als KPÖ nicht versprechen können, wir liefern sie, weil dafür sind wir nicht in den richtigen Parlamenten.
Ja, deswegen wollen ja wir die nächste Wahl gewinnen und wollen über das Parlament und über Mehrheiten schauen, dass es dann diese Grenzen gibt. Und jetzt muss man aber Namen benennen und sagen, es ist die ÖVP, es sind die Grünen, die da drinnen sitzen und nicht es der SPÖ vorwerfen, die diese ganze Kümmererpolitik über die Gemeinde, über die Einrichtungen, Institutionen, über die Partei, über die Gewerkschaften macht. Das ist doch nicht nichts. Ich wärme dagegen, wenn man das alles so in einen Topf hineinhaut und sagt, ich bin die einzige Alternative und der einzige Erlöser. Das ist mir zu wenig.
Ich glaube, es macht da wirklich keinen Sinn, in diesen Parteienstreit einzutreten, weil man kann immer nicht herumzeigen.
Das ist kein Parteienstreit.
Aber also Sie werden verstehen, dass viele Leute auch in Wien jetzt zum Infostand kommen und uns fragen, warum die Sozialdemokratie zwar auf Bundesebene sagt, wir brauchen eine Mietenbremse und in Wien die Gemeindebaumieten anhebt.
Ja, es ist,
das sind die Fragen. Also ich meine, das ist, fragen sich Leute. Und das erklärt ja auch nicht. Man könnte ja sagen, wir brauchen das budgetär oder sonst wie. Aber man ist ja sogar so, man erklärt es ja nicht einmal.
Ich glaube, wir nehmen mit sozusagen für die KPÖ, für die Entwicklung der KPÖ, auch die Stellung der KPÖ in der österreichischen Linken ist, die Arbeit am Stand, die Arbeit im Bezirk, die Arbeit in der Basis, das absolut Dominierende und die gesellschaftspolitische Vorstellung, wie soll eigentlich die Gesellschaft organisiert sein und wie unser Staat organisiert sein, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Aber vielleicht werden wir das in einer nächsten Runde mal auch noch einmal weiter besprechen können, ob dieses Label kommunistisch jetzt nicht letztlich doch eine Bürde sein wird für die KPÖ, für einen Neuanfang in Österreich. Das zu sehen wird vielleicht noch etwas dauern. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Danke für die anregende Diskussion hier. Im Falter finden Sie immer einen Mehrwert in Sachen politischer Hintergrund. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.